Habemus Sonntag ist doch vielleicht auch ganz schön, wenn manche Dinge sich nicht ändern. Okay, die Regierung ist neu, der Papst ist neu, der Kanzler ist neu, aber wir sind immer noch die Alten und dieselben. Bischof Christian Stäblett ist da. Guten Morgen.
Guten Morgen, lieber Herr Wittke. Ja, also viel ändert sich, aber ob Sie wirklich derselbe sind wie letzte Woche, wage ich auch zu bezweifeln.
Aha, interessant.
Letztlich ist ja jeder Tag, vielleicht sogar jede Stunde so, dass wir andere werden und uns verändern. Also Sie sind sicher der gleiche heute wie letzte Woche, aber nicht derselbe.
Ah, oh, das geht ja schon gleich richtig philosophisch los hier. Ja. Aber ich finde es einleuchtend. Dann starten wir mal in einen neuen, frischen Tag, der uns dann ja wohl auch verändern kann oder vielleicht sogar wird.
Das hoffen wir. Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält, ewig, und der nicht aufgibt das Werk seiner Hände.
Ja, ich überlege gerade mal so, was hat mich in der letzten Woche verändert? Also wirklich verändert, was ist da passiert, wo ich so spürbar sagen würde, oh ja, dadurch bin ich jetzt verändert. Mhm. Muss ich echt ein bisschen überlegen. Also jetzt die Wahl des neuen Papstes ist es für mich persönlich jetzt nicht wirklich. Ich merke aber immer wieder, der Klassiker vielleicht, dass ich bei meinen blonden Haaren auch graue Haare entdecke. So wie Friedrich Merz und die Menschen in seinem Umfeld garantiert auch innerhalb weniger Sekunden eigentlich ganz schön gealtert sein werden. Das war schon heftig letzten Dienstag, oder?
Ja, also insgesamt würde ich auch sagen, kräftig was los diese Woche. Dazu ja dann doch auch eine besondere Woche mit dem Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs. Ja. 8. Mai, Tag der Befreiung, ist ja immer auch eine, sag mal, Identitätsbestimmung. Wo stehen wir als Land mit unseren Nachbarn? Ich fand es sehr wichtig, dass dieses Jahr auch Osteuropa und der Krieg in Osteuropa sehr klar dabei in den Blick genommen wurde. Aber nun, Sie fragen nach anderem. Diese Kanzlerwahl war schon heftig und ich glaube, es gehört dazu, dass uns das deutlich ist. Politik ist sehr stark ein Ringen und ein Diskurs auch um Interessen. Das haben ja jetzt zuletzt auch viele Landtagswahlen gezeigt und so ist es eben auch im Bund. Ich will vielleicht auch dazu sagen, das ist dann aber eben auch Demokratie und es ist alles sehr gut im Verfahren geregelt und dass es einen friedlichen Übergang von einer Regierung auf eine andere gibt. Mhm. Und dass genau das das Wesen der Demokratie ausmacht, dass Macht befristet und auf Zeit verliehen wird und dass diese Übergänge geregelt sind und dass Wahlen wirklich Wahlen sind und nicht vor allem Absprachekartelle. Ich sehe auch darin, und vor allem darin eine große Stärke, keine Schwäche der Demokratie. Das sind starke Stunden, in denen das sehr deutlich wird.
Manchmal braucht es ja sogar auch 4 Wahlgänge, wobei die dann wiederum schnell gewesen sind bei der Wahl des Papstes. Können Sie so einschätzen, was das jetzt für ein Mann, für einen Mensch, für einen Papst sein wird, Leo der 14.?
Also mir geht es wie vielen. Ich hatte den Namen vorher noch nicht gehört. Alles, was man jetzt in den letzten Tagen so auf die Schnelle gesehen und gelesen hat, das heißt ja, es scheint doch ein behutsamer Reformer zu sein, eher ein Liberaler, so hören und lesen wir keiner, obwohl Amerikaner, keiner nach dem Geschmack des amerikanischen Präsidenten, sondern eher einer, der die Tradition von Franziskus an vielen Stellen auch weiterführen wird. Also alles, was man sieht und hört, heißt doch, jetzt warten wir mal ab. Und ich glaube, das ist überhaupt eine sehr gute Maxime. Ich fand schon, wenn ich das einmal sagen darf, der Hype der Medien an dieser Stelle sehr heftig in den letzten Wochen. Und ich finde, wenn jetzt auch an diesem Punkt ein bisschen Ruhe einkehrt, kann das unserer Welt auch helfen.
Jetzt ist mir doch tatsächlich etwas eingefallen, bei dem ich sagen würde, das war letzte Woche so bedeutsam für mich, dass ich ja schon so ein wenig verändert aus der Geschichte rausgegangen bin. Wir sind nämlich bei unserer Aktion Leben und Hören mit Herz, mit unseren Herzchen-Songs, im Tierheim Berlin gewesen. Und das war sehr, sehr beeindruckend. Also das große Gelände, die vielen Tiere, aber vor allem auch und fast am meisten haben mich die vielen, vielen tollen Menschen, die sich dort für die Tiere einsetzen, beeindruckt. Also das ist wirklich kein trauriger Ort da, sondern ein Ort von vielen manchmal auch unglaublich traurigen Tierschicksalen, aber der Ort selbst und die Atmosphäre dort, eben getragen durch diese Menschen, absolut herzlich, menschlich, tierisch toll, richtig, richtig segensreich. Also schlimm, dass wir so einen Ort brauchen, aber toll, dass es ihn gibt. Ja. Sind Sie schon mal im Tierheim gewesen, Herr Bischof?
Nein, noch nie, aber das klingt wirklich sehr berührend, was Sie erzählen. Und jetzt kann ich mir das auch gut vorstellen. Die Tiere als unsere Geschwisterkreaturen, das ist doch, das ist schon wichtig, das so zu sehen, dass Gott es gut gemeint hat und gut gemacht hat, was er geschaffen hat. Wir kriegen ja bei dem Tempo, in dem wir im Moment so durch die Geschichte rasen oder die Geschichte durch uns rast, oft gar nicht mehr den Blick dafür frei. Deswegen ist gut, dass Sie das sagen. Wir sind, ich sag's mal noch in der Sprache eines anderen, der in diesem Jahr großes Jubiläum hat, 150. Geburtstag, 60. Todestag, Albert Schweitzer. Ah, okay. Wir sind Leben, das Leben will, inmitten von Leben, das Leben will. Und das sind eben auch die Tiere, unsere Mitgeschöpfe, die leben. Und wir haben dafür viel zu lange nicht die richtige Achtung gehabt. Also ja, ich stelle mir das toll vor, was Sie da gesehen haben.
Das war wirklich schön. Das war wirklich verändernd. Es ist nur jedem sehr ans Herz zu legen, da auch mal lang zu gehen und sich das anzugucken. Man ist auch immer wieder herzlich eingeladen. Jetzt zum Beispiel am 25. Mai gibt es einen Tag der offenen Tür. Und mehr Infos auch jederzeit auf www.tierschutz-berlin.de. Das sei an dieser Stelle auch nochmal erwähnt. Letzten Sonntag ist der Deutsche Evangelische Kirchentag gerade erst zu Ende gegangen. Ja. Der Abschlussgottesdienst hat letzte Woche gerade zu der Zeit stattgefunden, als wir hier gesprochen haben. Aber ich habe mir anschließend in der Mediathek angeschaut und obwohl ich Fernsehgottesdienste ansonsten nicht so mag, diesen fand ich richtig gelungen. Richtig klasse. Die Predigt von Hannah Reichel, die war super. Die war wie ein großer, langer Gedanke zum Auftanken, fand ich. Heute ist nun wieder ein ganz normaler Sonntag. Kein Kirchentagssonntag mehr. Worum geht es thematisch heute?
Ja, wir haben den Sonntag Jubilate. Ich glaube, das muss man jetzt kaum übersetzen. Ja. Jubelt heißt das natürlich auf Deutsch. Also eben ein Sonntag in der österlichen Freudenzeit. Und die Texte drehen sich an diesem Sonntag ganz viel um die Schöpfung. Etwa die Worte, die heute eigentlich zur Predigt ausgesucht sind, aus dem Buch Sprüche, sind das Worte über die Weisheit, dass sie gleich bei der Schöpfung von Anfang an mit dabei war. Ja, dass es gut ist, dass diese Schöpfung nicht ohne Weisheit ist. Da ist ein Satz drin in diesem Text, den liebe ich sehr. Da sagt die Weisheit, also die wird sozusagen personalisiert, ja, die tritt auf als die Weisheit. Da sagt die, sie spielt vor Gott, sie spielt vor ihm alle Zeit. So war das von Anfang an so. Ist das mit unseren Weisheiten, denke ich, etwa mit der Frage, ob wir und wie wir eigentlich dieselben bleiben oder ständig andere in der Schöpfung jeden Tag neu werden. Das ist doch ein wunderbares Spiel der Weisheit. Aber zu diesem Sonntag gehört auch ein Text. Da habe ich mich gefragt, ob wir den eigentlich hier schon mal gelesen haben. Und deswegen will ich den heute lesen.
Ah, Sie sagen aber noch nicht welchen, dann kann ich auch noch nicht sagen, ob wir den schon gelesen haben. Also sie spielt vor Gott, damit meinen Sie, die Schöpfung spielt vor Gott?
Nee, die Weisheit.
Die Weisheit
spielt
vor Gott?
Die Weisheit spielt, also sozusagen.
Aber wieso, wenn die was sagt, dann.
Ja, aber sie erzählt sozusagen, wie sie von Anfang an bei der Schöpfung dabei war, wie diese Schöpfung gar nicht ohne Weisheit vorstellbar ist, ohne das Spiel der Weisheit, wie das nicht nur dazu beigetragen hat, dass die Schöpfung so ist, wie sie ist, sondern dass sie immer schon da war.
Ah, okay, jetzt verstehe ich es besser. Also die Tiere, die ich gesehen habe, auf jeden Fall, das passt zu meinem Erlebnis
im
Tierheim. Das ist wirklich sehr weise gewesen, diese Tiere da auf die Welt zu bringen in unsere Schöpfung. In Sachen Regierung, in Sachen Rom ist ein neues Kapitel aufgeschlagen worden und wir schlagen jetzt auch ein neues Kapitel auf, eine neue Seite im Buch der Bücher. Der Bibel, Herr Bischof, bringen Sie uns rein in die heutige Bibelstelle.
Ja, also ein neues Kapitel, das passt irgendwie. Ich behaupte, den Anfang kennt ja dann jeder und wir stellen heute alles auf Anfang. Es ist der Anfang der Bibel selbst, der heute als Text auch vorgesehen ist.
Ob wir den schon mal hatten? Ja, ich weiß es tatsächlich gar nicht so genau. Naja, legen Sie mal los.
Die Erzählung von der Schöpfung. Erstes Buch Mose. Wir sagen auch Buch Genesis, erstes Kapitel. Ich werde jetzt nicht das ganze Kapitel lesen, aber doch ein paar längere Auszüge. Und es fängt eben mit dem ersten Satz heute an, dem ersten Satz der Bibel. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer. Und Finsternis lag auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. Und Gott sprach, es werde eine Feste zwischen den Wassern, die da scheide zwischen den Wassern. Da machte Gott die Feste und schied das Wasser unter der Feste von dem Wasser über der Feste. Und es geschah so, und Gott nannte die Feste Himmel. Da ward aus Abend und Morgen der zweite Tag. Und Gott sprach, es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an einem Ort, dass man das Trockene sehe. Und es geschah so, und Gott nannte das Trockene Erde. Und die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Dann lasse ich ein Stück aus und mache am Ende dieses ersten Kapitels weiter. Und Gott sprach, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes, schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut, da ward aus Abend und Morgen der sechste Tag. So wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Meer. Und so vollendete Gott am siebten Tag seine Werke, die er machte, und ruhte am siebten Tage von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. Dies ist die Geschichte von Himmel und Erde, da sie geschaffen wurden.
Ah, das ist eine tolle Bibelstelle. Also die ist letztlich, finde ich, die auch so bekannt, auch mir so bekannt, dass ich nicht so ganz sicher bin, ob wir sie nicht vielleicht hier schon hatten. Aber ich hab eine Frage, weil ist es nicht, also sind es die ersten Worte der Bibel? Weil ich dachte mal, am Anfang war das Wort oder gibt's? Wann kommt das vor?
Ja, das ist eine gute Frage. Das ist der Anfang des Johannesevangeliums, also dann im Neuen, im Zweiten Testament und da im Vierten Evangelium. Also das sind jetzt nicht die ersten Worte, wenn ich die Bibel als ganzes Buch aufschlage, aber es ist richtig, das Johannesevangelium mit dieser Stelle, am Anfang war das Wort, das lesen wir Weihnachten und das bezieht sich natürlich auf diesen Anfang der Bibel.
Also was war jetzt zuerst? Da bin ich jetzt durcheinander gekommen. Johann, also was, wenn man die Bibel aufschlägt, was
dann
steht da?
Dann ist das, was wir heute gelesen haben.
Was wir heute gelesen haben.
Das ist steht der da. Anfang der Bibel.
Okay.
Und der Anfang des Johannesevangeliums, der steht, ich will jetzt nicht sagen mitten im Neuen Testament, aber da ist das Neue Testament dann mit seinen vier Evangelien schon eine Weile unterwegs. Okay. Und dann fängt das Johannesevangelium ebenso an. Ich meine, die ganze Bibel ist ja so eine Art Bücherschrank, muss man doch sagen. So eine echte Bibliothek mit ganz vielen verschiedenen Büchern. Und da ist das Johannesevangelium 1. Und dieses hier, das erste Buch Mose, woraus ich jetzt gelesen habe, das ist sozusagen das Buch in der Bibel, das ganz am Anfang steht. Das wirklich, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, das sind die ersten Worte
der Bibel überhaupt. Dann springe ich gleich ans Ende.
Ja.
Ist der siebte Tag jetzt der erste Tag der Woche oder der letzte Tag?
Oh, das ist also, wenn ich da jetzt tiefer einsteige, ist das eine ganz spannende Frage. Also natürlich ist der siebte Tag an dieser Stelle der Schabbat. Also das, was wir als Sonnabend im Kalender haben und was im jüdischen Kalender jede Woche der Ruhetag der Schabbat ist, das ist der siebte Tag. Der Sonntag als Sonntag bei uns ist ja ein Sonntag, weil er immer die Erinnerung an die Auferstehung ist an diesem Punkt. Ja, jeder Sonntag ist ein kleines Ostern und weil es heißt, an diesem Tag nach dem Schabbat war eben dann morgens der Moment, wo die Frauen zum Grabe gingen und das Grab war leer und sie sahen das und das ist der erste Tag der Woche und deswegen feiern wir da Sonntag. Für uns ist es aber gleichzeitig, ganz nach diesem Gebot, das wir gerade gehört haben, der Ruhetag. Also entscheidend ist ja, dass es am Anfang und am Ende, ich meine, am Ende ist das immer ein Kreislauf und Sie können das den ersten und den letzten Tag nennen, dass es einen Ruhetag gibt, dass es einen solchen Schabbat, einen solchen Sonntag gibt, einen Tag, wo Gott von seinen Werken geruht hat, wie es hier ausführlich steht. Also einen Tag, wo Unterbrechung ist, wo Ausruhen, wo Neuschöpfung auch ist, also Rekreation, also wieder in die Schöpfung einsteigen. Das alles gehört zur Schöpfung eben auch dazu. Ich finde, dass das auch gleich im ersten Kapitel, im ersten Buch steht, dass wir Menschen begreifen, dass es auch einen Ruhetag in unserem Leben geben muss. Hier so erzählt, weil das eben auch für Gott so war. Ich finde, das ist ein Urzeichen in unserer, ich sage das auch immer an mich selber, hastigen, hetzigen Welt, in der man eigentlich keine Pause mehr haben kann.
Ich weiß, als Kind habe ich es besonders schön gefunden, diese Geschichte, wie das alles so entsteht, ja, diese ja. Vorstellungskraft und so. Und da wusste ich auch noch nichts über Atomphysik und so. Ja. Weiß ich heutzutage auch immer noch nicht viel über Atomphysik. Deswegen mag ich diese Geschichte vielleicht auch deswegen auch immer noch so sehr. Ja. Aber auch da habe ich so ein bisschen meine Kinder im Nacken, die jetzt auch keine Experten in Atomphysik irgendwie jetzt sind.
Und
aber
die Fragen war das.
Die sagen, ja, aber... Papa, aber
so war es doch nicht.
So war es doch nicht.
Das uralte Thema gewissermaßen. Mhm. Also besonders auch nochmal dann mit Darwin und nach Darwin aufgekommen. Ne? Gibt es eine Evolution oder war das so, wie es hier in der Bibel erzählt wird? Ich finde deswegen diese Schöpfungsgeschichte so großartig, weil sie ja von Anfang an im Grunde nicht den Anspruch erhebt, eine naturwissenschaftliche Erklärung zu sein. Also wenn es dann immer wieder heißt, dass Gott durch das Wort schafft, ja, er nannte die so, er sagte so und so und dann geschah das. Und dann sagt er und siehe, das war gut. Also so waren die Menschen auch damals, ich sag mal etwa 2500 Jahre, wahrscheinlich ist diese Geschichte ja im babylonischen Exil, also in Babylon entstanden, als das jüdische Volk da war. Auch da hatte man einen Sinn und eine Weisheit dafür, zu wissen, dass man jetzt etwas erzählt, was sagen soll, wie Gott zu dieser Schöpfung ist und was die Schöpfung zusammenhält. Und das ist Gottes Wort, das immer neu schafft und schöpft und das sagt. Und ich sah und ich sehe, dass das im Grunde der Schöpfung gut ist, was da geschaffen ist. Es geht nicht um eine biologische oder naturwissenschaftliche Erklärung der Abfolge, sondern es geht darum, diese Welt, diese Schöpfung in ihrem Innersten, in ihrem Grund zu durchdringen. Und das heißt etwas über die Worte aussagen, also über dieses Schaffen durch Gottes Wort. Und das heißt auch etwas über die Grundfeste dieser Welt aussagen.
Ich finde es ja spannend. Damals, glaube ich, war das aber auch ein Stück weit etwas, der Versuch, etwas zu erklären, was man sich natürlich eben nicht erklären kann. Ja, ja. Jetzt sind wir heutzutage naturwissenschaftlich so weit ausgebildet oder so weit vorne, dass, Achtung, dass ich glaube, wir aber trotzdem nur das Gefühl haben, wir könnten jetzt erklären, was passiert ist. Aber ich persönlich steige da nicht durch, wie das naturwissenschaftlich wirklich erklärt wird. Und ich habe aber auch das Gefühl, auch die Naturwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, also mir leuchtet es nicht ein, was da wirklich passiert sein könnte. Da ist immer noch die Frage dann für mich, was war denn noch davor?
Also das glaube ich auch. Das sind immer neue Hypothesen, immer neue Thesen über diese Erschaffung der Welt. Ich bin noch sehr stark mit einer ganz bestimmten Urknalltheorie aufgewachsen, die ich total faszinierend finde. Mhm. Mir geht's wie Ihnen. Mhm. Ich lese gerne Astrophysik an der Stelle. Mhm. Jetzt kann man gerade, wenn man den italienischen Astrophysiker Carlo Rovelli liest, ganz neue spannende Sachen nicht nur über schwarze, sondern auch über weiße Löcher lesen. Also, dass es dann nochmal so eine Umkehrung gibt. Nicht nur etwas, wo die Materie hineingesogen wird, sondern auch etwas, wo die Materie sozusagen immer wieder neu herauskommt und geschaffen wird. Ich finde das total spannend. Das sind neue Versuche zu erklären, wie alles geworden ist. Sie haben es genau beschrieben. Aber was alles zusammenhält, was der Grund dieser Schöpfung ist, die Frage nach dem Warum und wie dieser Mensch denn ist, das wird eben hier in den biblischen Worten beantwortet. Wenn es dann zum Beispiel heißt, und Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde schuf er ihn. Das wird ja auch so komisch spannend wiederholt und sagt doch ganz doll etwas darüber aus, was wir als Menschen sind. Jetzt muss man natürlich fragen, was heißt das dann nach dem Bilde Gottes? Ich würde sagen, das heißt an dieser Stelle immer wieder auch begreifen, dass gerade unsere Verletzlichkeit, unsere Möglichkeit, Schmerz auch bei anderen mitzuempfinden. Also wir sagen heute unsere Vulnerabilität, also unser Gefühl dafür, dass Menschen immer auch Menschen mit Brüchen und mit Wunden sind und dass gerade da Gott bei uns ist, siehe Jesus Christus und seinen Gang ans Kreuz und sein Gehen durch den Tod hindurch, dass genau das dieses Bild Gottes ausmacht und dass das doch das ist, was uns als Menschen mit Gott verbindet und zusammenhält und diese Schöpfung ausmacht. Und dann weiß ich nicht, ob wir nicht bei Dingen sind, die mindestens so spannend sind wie weiße und schwarze Löcher. Doch, ich weiß das schon. Ich halte das nämlich für mindestens so spannend, wenn nicht noch viel spannender. Und dann glaube ich, dass hier etwas sehr Tiefes und etwas sehr Ewiges in der Geschichte der Schöpfung für unsere Welt und für unser Verstehen dieser Welt ausgesagt wird.
Ja, wie gesagt, ich kenne mich wenig aus mit Astronomie, Astrophysik und an Astrologie, also Horoskope und so weiter, glaube ich auch nur, wenn sie gerade mal genau passen. Also mein Wissen über Sterne habe ich nur aus Star Wars und Star Trek. Aber manchmal denke ich schon, stehen die Sterne gerade so richtig mies zueinander, dass es drunter und drüber geht auf dieser Welt, dass sich jetzt auch noch mal wieder, muss man ja fast schon sagen, Indien und Pakistan in die Haare kriegen und bekriegen. Es reicht doch eigentlich langsam. Es ist so schlimm. Bitte nicht noch mehr Kriegsherde. Deshalb, wenn wir jetzt zur Fürbitte kommen, danke, dass der Krieg vor 80 Jahren bei uns zu Ende gegangen ist. Und so darf es von mir aus auch gerne die nächsten 800 Jahre weitergehen und noch länger. Und am liebsten nicht nur bei uns, sondern überall auf der Welt.
Gott, wir danken dir, dass wir in Frieden miteinander leben hier, dass wir Sinn und Blick füreinander haben, dass wir einander achten. Du hast uns diese Welt gegeben, geschaffen, dass wir in ihr leben, sie genießen, nicht zerstören. Aber es steckt auch ein Auftrag für uns drin. Wir bitten dich, Gott, um Frieden da, wo so schwerer Unfrieden herrscht. Wir bitten dich für die Menschen in der Ukraine. Einst hat dieses Land unter Deutschland gelitten. Dann waren es viele aus der Ukraine, die dabei waren und dafür gekämpft haben, dass Deutschland befreit wurde. Jetzt erleben sie wieder die Vernichtung ihres Zusammenlebens. Wir bitten dich für die Menschen dort, die Kinder, die Frauen, die Männer. Gott, was für eine Schönheit der Schöpfung und was für ein Schmerz des Krieges erleben wir gegen Israel in Gaza. Welches schreckliche Leid schreit dort zum Himmel. Wir bitten dich für die Geiseln, ihre Angehörigen. Lass sie endlich frei. Lasst sie endlich frei. Und wir bitten dich für Kinder, Frauen und Männer in Palästina, in Gaza. Gott, wir bitten dich, dass sie leben, dass der Krieg aufhört, dass wir ihr Leid sehen. Gott, wir danken dir für den Duft der Schöpfung und für dein Wort. Wir danken dir für die Worte, die wir füreinander haben. Wir bitten dich, lass uns durch den Tag und durch die Wochen gehen mit deinem guten Wort, das in uns immer neu etwas schafft, den Glauben, das Vertrauen, die Hoffnung, die in deinem, in solchen Worten wohnt und das in uns immer neu Liebe schafft, deiner Liebe in deinem Wort.
Amen. Ich habe vorhin schon ein wenig davon erzählt, aber der Besuch im Tierheim Berlin hat mir nochmal sehr deutlich gemacht, wie man sich, wie wir einander gegenseitig zum Segen sein können. Und das eben nicht nur Menschen untereinander, sondern auch Mensch zum Tier und Tier zum Menschen. Wir können einander ein Segen sein. Letztlich ist es nur eine Frage der Entscheidung.
Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
Friedrich Merz, Friedrich Merz, der Bischof, ist Ihnen das eigentlich aufgefallen? Er hat für und bei seiner Vereidigung den Zusatz "So wahr mir Gott helfe" gewählt. Mhm. Wie sehr hat Sie das gefreut? Ist es ein Thema für Sie? Haben Sie das überhaupt wahrgenommen?
Also ich habe es wahrgenommen im Nachhinein. Ich habe es jetzt nicht alles live gesehen. Ich habe wahrgenommen, Lars Klingbeil hat das auch gemacht. Okay. Ich finde das ein gutes Zeichen, dass Menschen, die Verantwortung tragen, öffentlich bekennen, dass sie wissen, Glück und Segen hängt nicht an uns allein. Wir sind Empfangende, wir sind immer auch Angewiesene, gerade in der großen Verantwortung, die Regierende tragen. Ich finde es also ein gutes Zeichen, wenn dieser Zusatz gesagt wird, aber ich sag mal dazu, wo es nicht geschieht, sollten wir auch nicht die Dinge so schnell bewerten. Es gibt zum Beispiel auch Christen, die das bewusst weglassen, weil sie sagen, Jesus hat gesagt, deine Rede sei ja ja und nein, nein und alles darüber ist von übel. Mhm. Heißt, Vertrauen müssen wir immer können, Reden muss immer wahrhaftig sein und braucht keinen Schwurzusatz. Mhm. Gibt es eine ganz berühmte Stelle in der Bibel. Aber nochmal, ich finde das gut, dass wir in der Verantwortung Menschen haben, die an dieser Stelle sich zu ihren Grenzen bekennen und zu Gott.
Es braucht keinen Schwurzusatz, finde ich irgendwie nett. Das bringt mich zu meiner Mutter, die immer gesagt hat, ja? Thorsten, Muttertag, also für mich ist irgendwie immer Muttertag. Ihr braucht den für mich jetzt nicht besonders zu feiern. Trotzdem sage ich Ihnen, ich rufe sie heute wieder an. Und dann wird sie mir wieder sagen, Thorsten, du rufst jetzt aber nicht an, weil Muttertag ist, oder? Und dann werde ich sagen, naja, nee, mir war einfach so danach. Aber irgendwie ist mir dann doch auch immer wieder am Muttertag danach. Ich finde das schön.
Also da sind, glaube ich, unsere Mütter Schwestern im Geiste. Jedenfalls kann ich das sehr gut nachvollziehen, was Sie erzählen. Das habe ich auch schon ein paar Mal gehört. Und ich finde es gut, dass Sie das noch sagen, denn genau so ist es. Ich sag mal so, ich finde, Sie haben eine sehr kluge Mutter.
Schönen Muttertag Ihnen. Schön, dass Sie dabei gewesen sind hier bei Ihrem Radio Paradiso bei Gottesdienst im Gespräch und eine gute Woche.
Das wünsche ich Ihnen auch. Eine gesegnete, frohe, lichte, helle Woche in dieser Schöpfung.